Ihr Lieben, ich lese uns den Predigttext, woran sich die Predigt hoffentlich orientiert. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Licht, Bandmaß. Beides kann man gut gebrauchen, aber ich kann mit dem Bandmaß eine Strecke messen, aber ich kann die Stromstärke damit nicht messen. Das wird auch nie und keinesfalls zum Ergebnis führen. Es ist sogar, wenn man das ernsthaft macht oder versucht, ist es irgendwie lächerlich. Und genauso ohne Ergebnis, ja sogar lächerlich ist es, wenn Menschen mit ihrer Klugheit und ihrem Wissen meinen, von sich aus zu Gott kommen zu können oder Gott zu finden. Das ist so der Impuls für dieses Stück aus dem 2. Korintherbrief gewesen, für Paulus, der sich genau mit diesen Dingen auseinandersetzen musste, Wissen, Klugheit, Gott finden. Also Paulus hält das hier seiner Gemeinde in Korinth vor. Vielleicht hat er gesagt, Leute, bei euch werden wirklich tiefgehende philosophische Bibelstunden gehalten und ihr hört so viel rhetorisch brillante Predigten, aber statt dass ihr immer nur O und A sagt, achtet doch einfach mal auf den Inhalt. Geht es noch um Jesus Christus? Er meint, es wäre möglich, dass schillernde Reden, Logik, Weisheit eher das Geheimnis des Kreuzes Jesu vernebeln als enthüllen. Also diese Sorge so spricht aus diesem Satz, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Irgendwie so der Bibelleser und Predigthörer weiß von Paulus, das war ein exzellenter Prediger, Briefeschreiber, Denker, Logiker. Und in Korinth, in dieser Weltstadt, in diesem großen Mix, da begegnen ihm viele redegewandte Leute mit hoher Bildung. Und unter diesen Hochgebildeten waren auch viele Gottsucher ehrlichen Herzens. Und sie waren aber der Überzeugung oder ein Teil von ihnen, Gott durch ihre Intelligenz zu finden. Also durch ihre Gedanken und ihre Welt sich darauf zu schließen, wie man zu Gott kommt. Und es gab im Wesentlichen zwei Gruppen. Die einen sagten, es ist eigentlich ganz einfach. Gott hat uns seine Gebote gegeben und danach zu leben ist der Weg, Gott zu finden und zu Gott zu kommen. Und andere konnten durch ihr Wissen aufzeigen und auch logisch darlegen und überzeugend in ihren Zuhörern zeigen, dass in allen Religionen und Philosophien irgendwie doch ein göttlicher Gedanke da ist. Also, und das ist doch hilfreich. Und Paulus hielt dem entgegen, nein, auf keinen Fall. In dem allen ist Gott nicht zu finden. Es sind sozusagen eigene menschliche Versuche, ich sag's mal so, in den Himmel zu kommen. Und sie scheitern allesamt wie das Maßband und wenn es die Stromstärke messen will. Also Paulus führt das auch aus dann im 1. Korintherbrief. Wenn jemand durch das Halten der Gebote zu Gott kommen will, dann muss er sein Leben lang immer alle Gebote halten. Und da gibt es keinen Menschen. Also das ist zwar ein Weg, aber ist für den Menschen nicht gehbar. Das geht nicht. Dieser Weg ist verschlossen. Und dann sagt Paulus, es wohnt auch kein göttlicher Funke im Menschen. Weder die Philosophien in der Antike, im antiken Griechenland, das waren ja Philosophen. Er sagt, weder die Philosophien noch andere Religionen werden mir den Weg zu Gott zeigen oder mich in den Himmel bringen. Und Paulus sagt, und wenn ein Mensch Offenbarung über Gott und seinen Schöpfer will, dann muss er sich an Jesus Christus wenden. Und in ihm hat sich Gott gezeigt und wie der Weg zu ihm möglich ist. Man muss dazu sagen, Paulus macht Bildung, Wissen, Klugheit ja nicht verächtlich. Aber er sieht, dass es eine Gefährdung der Gemeinde. Das meint er eigentlich. Er sieht, dass es nicht wenige in Korinth gibt, die, was die Erkenntnis Gottes betrifft, ihrer eigenen Wahrnehmung, ihrer Weisheit, ihrer Klugheit vertrauen. Und da hält Paulus entgegen und sagt, nein, Erkenntnis Gottes gibt es nur in Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und er erinnert sie auch an seine ersten Predigten. Und so ist dann dieser Satz zustande gekommen, den er schreibt, aus diesen Impulsen. Er sagt, denn ich hielt es für richtig, unter euch, also diesen ganzen gebildeten Leuten, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Okay, so an dieser Stelle der Predigt muss ich erstmal anhalten, denn es ist jetzt eine Frage angesprochen, der ich mich sozusagen im Fortgang erstmal persönlich stellen muss. Nämlich, jetzt steht die Frage, die Predigt und der Prediger. Dieses Wort sagt mir zuerst als Prediger, worauf es denn ankommt in der Predigt. Ich lese hier, ein Zeuge für Jesus, den Gekreuzigten sein. So sagt es Paulus. Und da ist das sozusagen eine indirekte Frage an euch. Ist in den vergangenen 6 Jahren, wo ich vor der Gemeinde stand und gepredigt habe, ist euch durch die Predigten Jesus groß geworden? Oder habe ich so gepredigt, dass ihr als Zuhörer gesagt habt, schöne Predigten und euch nur die Ohren geklingelt haben? War das Predigen eine Ohren- oder eine Herzenssache? Und darüber mag Paulus wohl nachgedacht haben. Und gebetet haben und sich gefragt haben, wie ist es dazu gekommen in Korinth? Als ich dort war, welche Person stand denn da auf der Kanzel? Jesus wurde verkündigt oder ging es um mich? Und seine Erinnerung an diese Gemeindegründung und die erste mühevolle Predigtarbeit, die klingt so. Er schreibt, ich war doch bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Also, ich verstehe diese Worte auch so innerlich und sie sind mir eine große Herausforderung. Ich muss mich irgendwie dazu positionieren. Also wenn Paulus schreibt, ich war bei euch in Schwachheit, dann heißt das doch nichts anderes. Er sagt, als ich bei euch war, habe ich euch nichts vorgemacht. Ich habe keine Hochglanzversion meiner Person euch gezeigt, keine Fassade aufgebaut oder Rolle gespielt. Ich bin euch so begegnet, dass ihr meine Stärken und auch meine Schwächen sehen konntet. Und dadurch war ich für euch jederzeit angreifbar, kritisierbar. Ich war praktisch als Prediger vor euch ohne Mauer und Schutz. Das meint er damit, wenn er schreibt, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Wir wissen aus den vielen biografischen Daten, die wir von Paulus haben, dass Paulus keineswegs ein von Menschenfurcht erfüllt war. Er hat doch nicht vor Menschen eher nicht gezittert. Aber durch den großen Auftrag, der auf seinen Schultern war, nämlich Christus zu verkündigen, da ist er eine Verbindlichkeit eingegangen. Und diese Verbindlichkeit dieses Auftrags, sagen wir manchmal so, da sitzt man im Glashaus. Also Paulus sitzt im Glashaus. Das heißt, er redet von Christus. Er hat die Verkündigungsaufgabe und die Gemeinde schaut auf ihn. Und die Außenstehenden von außen, die so gucken, ah, das sind die Jesus-Leute, die schauen auch auf ihn. Und seine Gegner schauen auch auf ihn. Und immer diese Frage, lebt er denn auch, was er predigt? Das ist das mit Furcht und Zittern. Und ich stelle mir das so vor, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, der Paulus wird oft im Gebet gewesen sein und vielleicht hat er gebetet, ja, schenke mir Treue zu meinem Auftrag. Lass mich nicht fallen. Hilf mir in meinen Versuchungen. Steh mir bei. Lass mich nicht versagen. Sei an meiner Seite, dass ich dir treu bin. Also so predigt er vor seinen Gemeindegliedern ohne Fassade, angreifbar in seinen menschlichen Schwachheiten und vor Gott in Furcht und Zittern. Und man stellte sich vor ihm saßen Philosophen, Rabbiner, Professoren, Wissenschaftler, vor ihm saßen Herren und Sklaven. Und er musste in der Verkündigung dieser Versuchung widerstehen, Weise mit Wissen und Kluge mit Klugheit zu überzeugen. Denn er hatte sich vorgenommen, keine Diskussionen über Gott und die Welt anzuregen, sondern seinem Auftrag, Jesus zu verkündigen, treu zu bleiben. Und deshalb musste er viel Widerstand aushalten. Und er musste sich anhören, Paulus, so geht's nicht, wie du predigst. Du machst es so simpel. Wir haben doch hier keinen Kindergottesdienst, wir sind doch nicht in einer Krabbelgruppe. Deine Predigten, Paulus, sind so einfach gestrickt, wir kommen uns manchmal fast veralbert vor. Und diese Auseinandersetzung, vielleicht im Predigt-Nachgespräch, die spiegelt sich wieder, wenn er schreibt, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit. Ich will es mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Vielleicht hat er kurze Predigten gehalten und hat nur von Jesus geredet. Vielleicht hat er gesagt, liebe Gemeinde, Frieden mit Gott, Vergebung eurer Sünden und ewiges Leben findet ihr eben doch nur im Vertrauen auf Jesus. Und ihr müsst dann euch selber hingeben, ihr müsst niederknien, Buße tun und beten. Gott, vor dir bin ich klein, komm in mein Herz und mach es rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Liebe Korinther, Gott will nicht in eurem Denken, sondern in eurem Herzen wohnen. Amen. Vielleicht war es so. Und mehr nicht. Und da spürt man so diesen Bibelwort ab. Oder ich fühle das so. Paulus hat gepredigt, seine kurze Predigt. Amen. Und die Klugen lächeln. Einige protestieren. Aber wir wissen aus dem Zeugnis der Schrift, einige nehmen Christus, den Gekreuzigten, als ihren Herrn an. Und sie erbitten das, was Paulus ihnen immer nahelegt, die Reinigung ihrer Herzen. Und diese, die Christus annehmen, die erfahren etwas, was sie mit all ihrer Weisheit und Klugheit nie erfahren hätten. Sie erfahren die Gegenwart Jesu und der Heilige Geist spricht ihnen zu, dass sie von Gott geliebt und angenommen sind, Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben haben. Und an diese Christusglaubenden in der Gemeinde denkt Paulus, wenn er schreibt, meine Predigt geschah in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich muss auch als Prediger Christus verkündigen, aber dass Menschen zu Christus finden, das darf man nie vergessen. Das tut Gottes Kraft, das tut Gottes Geist. Und das meint Paulus hier. Ich habe zwar gepredigt, aber dass doch nicht wenige unter euch zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind. Das ist der Erweis der Kraft Gottes. Und Gottes Geist öffnet die Augen. Das heißt, die Herzensaugen, dass ein Mensch erkennt, was ewig gilt, also was im Himmel gilt. Und die Stimme des Heiligen Geistes spricht, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch, vor Gott bist du so oder so ein Sünder. Und ohne Jesus und sein Kreuz, ohne Vergebung, musst du zu Satan in die Hölle. Denn Sünde duldet Gott im Himmel nicht. Und wenn du noch Sünde hast, kannst du nicht dorthin kommen. Und wenn du aber Jesus annimmst, das Opfer, was er für dich gab, dann nimmt er alles, was dich hindert, dein sündiges Leben weg. Er nimmt deine Verdammnis weg, deinen Seelenschmutz weg. Und er schenkt dir Vergebung, Heiligung und ewiges Leben. Und auf diese Weise, das ist die Stimme des Heiligen Geistes, auf diese Weise schenkt Gottes Geist Erkennen, eine Erkenntnis Gottes, wer wir ohne Gott sind, ohne Jesus, und wer wir mit Jesus sind. Gottes Geist schenkt die Erkenntnis, dass Jesus das Urteil aufgehoben hat durch seinen Tod am Kreuz. Und damit fragt Paulus sozusagen seine Kritiker, die sagen, also das ist ein bisschen simpel, Paulus, er sagt, was soll denn bitte alle menschliche Weisheit wert sein, wenn am Ende nicht der Himmel, sondern Hölle und Verdammnis steht? Dieser Lebensentwurf, der sich auf den eigenen Verstand gründet, der ist am Ende nichts wert. Und so schreibt er, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus, den Gekreuzigten, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Okay. Diese Botschaft von Jesus ist doch eine wunderbare Botschaft. Die öffnet Hoffnungshorizonte, die haben wir sonst nicht. Deshalb wird jetzt die Frage provoziert, warum widersetzen sich Menschen damals wie heute mit dem, was sie haben, an Klugheit, Wissen, Schlauheit, Redegewandtheit oder manchmal auch Schweigen, dieser einfachen, klaren Botschaft von der Rettung der verlorenen Seele durch Jesus? Warum? Wir können darüber spekulieren. Wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir, es ist der Stolz. Das menschliche Herz, so wie wir sind, ist voller Stolz und Trotz und Angst. Wozu brauche ich Gott, widersetzt es sich trotzig dem Kreuz Jesu. Und wenn aber ein raues Lüftlein weht, Krankheit oder Krise, dann ist das Herz plötzlich voller Angst und Sorgen. Und nun, in dieser trotzigen, sorgenvollen, angstvollen Behausung Menschenherz will Christus einziehen, wohnen und das Zepter führen. Und Jesus hat es aber wahrlich nicht leicht, da hineinzukommen. Ich will es mal in dem Bild weiter sagen. Der Unglaube hat sozusagen die Tür verrammelt, die Sünde, die Fenster zugenagelt und die Klugheit, die menschliche, die wetzt schon ihre Waffen zur Verteidigung. Und derweile sitzt der Stolz im fahlen Schein seiner selbst und verkündet großspurig, ich bin mein eigener Herr, ich bin ein freier Mensch, Jesus, wozu das denn? Und draußen klopft Gottes Geist und ruft, du arme Seele, lass dich retten, bald kommt der Tod. Und wenn der Tod kommt, tut die Hölle ihren Schlund auf und du bist in schrecklichen Qualen verloren. Und manch einer öffnet. Und Christus, das ist Christus, und zwar ist das unser lieber Heiland. Es ist unser Herr. Es ist der Schöpfer aller Galaxen und auch deiner. Christus steht dann davor. Der unsere Schande und Sünde getragen hat. Es ist Christus, der mein und deine Seele mit seinem eigenen Blut dem Satan abgekauft hat. Der das alles für uns getragen hat. Dieser Jesus, der Gekreuzigte, der steht vor der offenen Herzenstür und fragt, willst du nun mein Eigen sein? Wer das nicht will, der muss im Gericht den Tod besiegen. Er muss seine Sünde bezahlen können und er muss den Satan überwinden. Er will ja sein eigener Herr sein und ist doch in Wahrheit arm und an sich selber gebunden. Und wer Christus gehören will und sich ihm schenkt, der bekommt aus freier Gnade, völlig umsonst, das Geschenk der Erlösung. Und Christus zieht in die Mitte seiner Person ein. Und wenn Christus in einem Menschenherzen wohnt, dann hat er viel Arbeit, weil Christus nur das tut in uns, was wir ihn tun lassen. Den Stolz lassen wir nicht los. Der Stolz, der Menschenstolz wohnt weiter in unserem Herzen. Der zieht sich ein bisschen zurück, aber er verlässt das menschliche Herz nicht. Und aus diesem Grund, weil der Stolz noch in uns ist, hat Christus mit uns ein Leben lang sein Tun. Er muss in uns aufräumen, heilen, er muss immer wieder vergeben, er muss verbinden, manchmal muss er uns strafen, er muss uns suchen und reinigen. Und trotzdem bleibt Jesus bei uns, ganz sicher. Und das ist Liebe. Das ist seine Liebe. Zum Schluss. Ihr Lieben, es macht unser Stolz, dass es Kirche Jesu gibt und Kriege. Es macht unser Stolz, dass wir einen gemeinsamen Glauben haben und doch so viel Unversöhnlichkeit. Es macht der Stolz, dass da nur ein Jesus ist und doch so viel gegeneinander. Und aus dem Grund führt uns dieses Wort heute in Wahrheit, das ist das Ziel dieses Wortes, in die Buße. In die Buße vor Gott mit der Bitte, Herr, vergib mir meinen Stolz und schenke mir Demut. Mir, der Gemeinde, meiner Kirche, deiner Christenheit. Es gibt drei Kräfte im Herzen, die drei wichtigsten, die den Stolz im Zaum halten. Die erste heißt Demut. Die zweite, Demut. Und die dritte, Demut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.